Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dazu begrüßt Sie zu später Stunde Sören Brinkmann. Guten Abend. Und wir blicken am Ende dieses Sonntages auf die wichtigen Themen von heute. In ganz Russland demonstrieren Menschen für die Freilassung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Tausende werden festgenommen. Großbritannien lockert die Einwanderungsbestimmungen für Millionen Hongkonger. Peking spricht von Kolonialmentalität. Dann blicken wir auf einen Flug, der am Abend gestartet ist. Außergewöhnlich, weil dieser Flug mit Polarforschern an Bord der längste in der Lufthansa-Geschichte werden soll. Und natürlich spielt auch die Corona-Pandemie eine große Rolle in unserer Berichterstattung. Wie lange das noch der Fall sein wird, das hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die Bevölkerung geimpft wird. Da sind sich alle Experten einig. Beim sogenannten Impfgipfel soll morgen über einen Zeitplan gesprochen werden und wie nach Möglichkeit schneller mehr Menschen geimpft werden können. Der Streit zwischen der Europäischen Union und AstraZeneca um die Lieferung von Impfstoffen geht unterdessen weiter. Allerdings hat ein Gespräch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute wohl ein kleines Ergebnis gebracht. Das hier sagte sie eben im ZDF.
Wir haben ein sehr gutes Gespräch heute mit dem Vorstandsvorsitzenden von AstraZeneca gehabt. Die gute Nachricht ist erstens, dass sie die Lieferung vorziehen jetzt noch mal um eine Woche. Das heißt, Ende der kommenden Woche können wir die ersten Lieferungen von AstraZeneca erwarten. Zweitens, dass sie die Impfdosen für Februar und März um rund 30% erhöhen. Das sind 9 Millionen Dosen. Und dass sie die Produktionskapazitäten in Europa ausbauen werden.
Ursula von der Leyen. Gleich mehr zu dem Thema. Zunächst aber der Blick nach Russland. Das zweite Wochenende in Folge sind in den großen Städten des Landes tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Wladimir Putin und für die Freilassung seines Kritikers Alexei Nawalny zu demonstrieren. Unser Korrespondent Tilko Gries berichtet.
Der zweite Protesttag hat sich von dem ersten vor gut einer Woche in 5 Punkten spürbar unterschieden. Erstens, die Zahl der Festnahmen ist noch einmal größer geworden. Landesweit wurden mehr als 5000 Menschen oftmals willkürlich in Polizeigewahrsam genommen und schon am Abend liefen die ersten Schnellverfahren. Üblicherweise werden Geld- oder Arreststrafen ausgesprochen. Zweitens, die Gewalt ausgeübt von Polizei und Nationalgarde hat zugenommen. Es gab unzählige Fälle, in denen Demonstranten auch geschlagen wurden. In Moskau kamen Elektroschocker zum Einsatz, in St. Petersburg zusätzlich Tränengas. Drittens, die Zahl der Städte, in denen demonstriert wurde, ist ähnlich groß wie vor einer Woche. Die Gesamtzahl der Demonstrierenden ist nicht zu beziffern, könnte aber niedriger gelegen haben. Viertens, in Moskau spielt die ausgebaute Gesichtserkennung mittels Kameras im öffentlichen Raum der Polizei in die Hände. Sie nutzt diese Technik, um Demonstrierende, die offenkundig auf Suchlisten stehen, gezielt aus der Menge herauszuziehen. Und schließlich fünftens. Die Demonstrierenden haben eine neue Taktik angewandt. Anstatt sich auf einem Platz zu versammeln, waren sie vor allem in Moskau und St. Petersburg permanent in Bewegung und zwangen die Polizei zu ähnlicher Flexibilität.
У нас предмет путинского, символ путинского правления. Золотые ёршики по 100 тысяч рублей.
Wir haben hier das Symbol der Herrschaft Putins, goldene Klobürsten für 100.000 Rubel, sagt Dimitri. Der 30-Jährige ist mit seiner Partnerin Olga zur Demonstration gekommen. Er hält 3 Toilettenbürsten in der Hand, die er mit Goldfarbe angesprüht hat. Dieses Symbol stammt aus dem Recherchefilm Alexei Nawalnys, in dem die Innenausstattung eines Palastes mitsamt angeschlossenem Weingut geschildert wird. Es wurde an nichts gespart. Die Toilettenbürsten sollen mehrere tausend Euro gekostet haben. Es geht hier nicht um Nawalny, sondern darum, was im Land geschieht, was für Bettlergehälter wir haben. Jetzt sieht die ganze Welt, welche Repressionen begonnen haben, dass man uns festnimmt. Gerichtsverfahren sind absolut ohne gesetzliche Grundlage, klagt Dimitri. Und Olga ergänzt: Bei uns ist alles kaputt, in welchen Bereich man auch schaut. Medizinische Versorgung gibt es nicht. Rentner werden überhaupt nicht unterstützt. Alles läuft schlecht. Fabriken zerfallen. Während wir miteinander sprechen, bauen sich hinter uns, links und rechts von uns, die Sondereinheiten der Nationalgarde auf. Hochgerüstete Männer mit Schlagstöcken und blickdichten Visieren. Natürlich haben wir Angst, aber was sollen wir tun? Es ist doch schrecklich, so weiterzuleben, noch 20 Jahre mit so einer Führung. Mit dem Ende dieses Präsidenten wird nichts enden. Wenn wir diesen Staat nicht ändern, dann werden einige festgenommen, die meisten aber bewegen sich weiter in Richtung Nordosten. Soziale Netzwerke lenken sie, geben dort neue Punkte bekannt, wohin man sich bewegen solle. Die Polizei muss jedes Mal nachsetzen und neue Straßen sperren. Bis zur Untersuchungshaftanstalt, wo Alexei Nawalny einsitzt, gelangen sie nicht. Autos hupen in Solidarität. Manche Fahrer strecken die Hand aus dem Fenster, ihre Finger zum Victory-Zeichen geformt. Und einige drehen die Soundanlage ihrer Fahrzeuge auf. Durch die geöffneten Fenster dringt entweder der eine oder der andere Song dieser Winterproteste. Peremen, Wandel, den Viktor Tsoi schon in der Sowjetunion besang. Und, etwas Neues, Aqua Discoteca. Aqua, Disca, Deca. Auch das ist ein ironischer Verweis auf das Nawalny-Video. Die Aqua Discoteca, die Wasserdisco, soll neben einem Theater, einem Teepavillon und einer eigenen unterirdischen Eishockeyanlage auf dem Anwesen errichtet worden sein, über das Putin verfüge. Für all diesen Luxus haben die Demonstranten Hohn und Spott übrig.
Eindrücke von Tilko Gries von den heutigen Demonstrationen in Russland. Und damit kommen wir zur Debatte um die Corona-Impfungen. Wir haben eben schon gehört im O-Ton Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der zusätzliche Impfstofflieferungen zugesagt wurden.
Seit mehr als einer Woche übt die Europäische Kommission Druck aus auf AstraZeneca. Mehrere Krisensitzungen verliefen erfolglos. Jetzt gibt es einen ersten Fortschritt. AstraZeneca habe zusätzliche 9 Millionen Impfstoffdosen zugesagt. Das wären dann insgesamt 40 Millionen Dosen im ersten Quartal und etwas mehr als befürchtet, aber immer noch nur die Hälfte der Menge, die der Pharmakonzern der Europäischen Union zugesichert hatte. AstraZeneca hatte vor einer Woche überraschend mitgeteilt, die Menge stark drosseln zu müssen. Der Grund: Zulieferprobleme in einem Werk in Belgien. Das hat in der EU-Kommission aber niemanden überzeugt, weil AstraZeneca gleichzeitig Impfstoff nach Großbritannien liefert, ohne Kürzung im vollen Umfang. Darunter könnten auch Impfstoffdosen sein, so heißt es in Kommissionskreisen, die mit EU-Geldern vorfinanziert waren und die der Konzern eigentlich schon vor Jahresende auf Vorrat hätte produzieren müssen. Um das zu beweisen, hatte die EU-Kommission vergangenen Freitag den Vertrag veröffentlicht und zusätzlich Exportkontrollen verhängt. Alle Impfstoffexporte aus der EU heraus in Drittländer müssen nun genehmigt werden. Einen Tag später lenkte der AstraZeneca-Chef ein. Sein Unternehmen sei von jetzt an ganz auf eine höhere Produktion für die EU konzentriert, erklärte er am Samstag. Danach will das Unternehmen nun auch eine Woche früher mit der Auslieferung beginnen als geplant.
Die Informationen von Helga Schmidt. Trotzdem weiterhin viel Kritik am Impfstart, auch in Deutschland zu langsam, zu wenig, zu chaotisch. Morgen sind deshalb Kanzlerin Merkel und die Länderchefs mit den Vertretern der Pharmahersteller zum virtuellen Impfgipfel verabredet. Und schon jetzt am Wochenende davor, da mangelt es nicht an Vorschlägen, wie die Situation verbessert werden kann. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Gudula Geuter.
Es ist eine ungewöhnliche Allianz. Gestern hatte CSU-Parteichef Markus Söder eine staatlich gelenkte Notimpfstoffwirtschaft gefordert. Dieselbe Formulierung wählt heute Grünen-Chef Robert Habeck. Alle Pharmakonzerne seien unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen, verlangte Habeck gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das gelte für die Impfstoffe, die erwiesenermaßen erfolgreich seien oder noch eine schnelle Aussicht auf Erfolg hätten. Die Regierung dürfe auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken. Söders Parteifreund, der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, nennt seinen Vorschlag zwar vorsichtiger Pharma-Allianz, meint aber offenbar etwas Ähnliches. Jede mögliche Produktionsstätte müsse auf Corona-Impfstoffe umgestellt werden. Auch er forderte in der Bild am Sonntag notfalls Zwangslizenzierungen. Selbst der Aufbau neuer Produktionskapazitäten in staatlicher Hand sei eine Option. Solche Entscheidungen sind vom morgigen Impfgipfel wohl eher nicht zu erwarten. Zumindest hatte die Bundesregierung Zwangslizenzen bisher abgelehnt. Mit Blick auf die komplexen Abläufe bei der Impfstoffproduktion und auch auf die ohnehin bestehende Bereitschaft der Hersteller zur Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Trotzdem sind die Erwartungen an das Treffen von Kanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, Pharmavertretern und Europäischer Kommission groß. Politiker und Verbandsvertreter fordern im Vorfeld mehr Planbarkeit bei den Impfstofflieferungen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, beklagte ebenfalls in der Bild am Sonntag, trotz der angekündigten 5 Millionen weiteren Impfdosen habe man nicht einmal für 4 Wochen Lieferklarheit. Die Mengen des Impfstoffs von Moderna seien um 20% gekürzt. Die Ankündigungen von AstraZeneca stünden unter Änderungsvorbehalt. Auf der Basis ließen sich nicht verlässlich Impftermine vergeben. Ihr Parteifreund, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, erhofft sich von dem Gipfel einen verlässlichen nationalen Impfplan, wie er der Welt am Sonntag sagte. Gesundheitsminister Spahn müsse aufzeigen, welcher Impfstoff wann und für welche Gruppe zur Verfügung stehe. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk setzt auch die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Isabel Schnabel, ihre Hoffnungen auf das Impfen.
Entscheidend wird natürlich sein, wie schnell es jetzt mit den Impfungen vorangeht. Denn letztlich wird es nur dadurch möglich sein, die Pandemie dauerhaft einzudämmen. Und wenn dann die Lockdown-Maßnahmen wieder aufgehoben werden, dann kann durchaus dasselbe passieren wie im vergangenen Jahr, dass es eben dann zu einem sehr kräftigen Aufschwung kommt.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden bisher in Deutschland über 3,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen verimpft. Bis zum 22. Februar werden demnach mindestens weitere 5 Millionen Dosen an die Länder verteilt. Bis zu diesem Datum sollen BioNTech und AstraZeneca 1,7 Millionen Dosen mehr als geplant liefern. AstraZeneca soll in Deutschland nur bei unter 65-Jährigen gespritzt werden. So hat es die Impfkommission empfohlen und so zeichnete es sich gestern bei einer Videoschalte der Gesundheitsminister ab. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch, fordert deshalb, die anderen beiden zugelassenen Seren der Hersteller Moderna und BioNTech nicht mehr an Jüngere zu verimpfen. So könne die ältere Generation schneller mit den für sie hochwirksamen Stoffen versorgt werden.
Gudula Geuter über die Debatte in Deutschland. In allen EU-Ländern ist der Impfstoff knapp und überall laufen die Impfkampagnen nur stockend an. Soweit die Parallelen. Ansonsten sehen wir aber auch große Unterschiede beim Blick in andere Länder, sowohl was die aktuelle Lage angeht, als auch beim Umgang mit der Pandemie. Erschreckend hohe Infektionszahlen werden aus Portugal gemeldet. Die Hälfte davon soll schon das besonders ansteckende Virus aus Großbritannien ausmachen. Und im Gespräch ist, dass die Bundeswehr aus Deutschland jetzt zur Unterstützung ins Land geschickt wird. Hohe Infektionszahlen auch in Frankreich. Dort gelten ab heute neue Einreisebestimmungen. Bei Einreisen aus einem EU-Land muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. In Italien sollen dagegen die Corona-Beschränkungen in Teilen des Landes zumindest aufgehoben werden, obwohl dort die Infektionssituation schlechter ist als in Deutschland. Restaurants zum Beispiel dürfen wieder öffnen.
Über einen Monat lang sind die Türen bei Mama Angelina nur für Lieferdienste aufgegangen. Jetzt darf das Traditionsrestaurant im Norden Roms wieder für Gäste öffnen. Besitzer und Chefkoch Andrea Dell'Olmo ist erleichtert. Rauszukommen aus dieser Depression tut gut. Eine Depression, die nicht nur eine wirtschaftliche war. Nun können wir unsere Gäste, die auch unsere Freunde sind, wieder willkommen heißen. Wir freuen uns, in eine Situation zurückzukehren, die wenigstens halbwegs normal ist. Halbwegs normal heißt, zumindest tagsüber bis 18 Uhr dürfen sich in den Bars und Restaurants der Hauptstadtregion Latium wieder Gäste an die Tische setzen. Hier und in 10 weiteren Regionen hat das Gesundheitsministerium mit Wochenbeginn die Corona-Regeln gelockert. Neben Bars und Restaurants dürfen dann beispielsweise auch die Museen wieder öffnen. Wie in anderen Ländern hatten auch in Italien vor allem die Restaurantbesitzer Druck gemacht gegen die Corona-Beschränkungen. Jetzt freuen sich die Gastronomen über einen ersten Schritt zurück in den Alltag. Die vorsichtige Öffnung aber scheint angesichts der aktuellen Infektionszahlen in Italien nicht ohne Risiko. In der Hauptstadtregion Lazio beispielsweise sind die Corona-Infektionswerte derzeit um rund 50% höher als in Deutschland. Während laut Robert-Koch-Institut die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei 90 liegt, verzeichnet die Gegend um Rom aktuell einen Inzidenzwert von 135. In der Lombardei liegt er bei 126, in Venetien sogar bei 143. Das ist so viel wie in Sachsen-Anhalt, dem Bundesland mit dem derzeit zweithöchsten Wert in Deutschland. Italien lockert die Regeln in den genannten Regionen trotzdem auf der Basis seines seit dem Herbst geltenden Ampelsystems. Mehrere Dutzend Indikatoren sind ausschlaggebend dafür, ob eine Region gelbe, orangene oder rote Zone ist. Eine Rolle spielt dabei nicht nur der Inzidenzwert, sondern unter anderem auch die Zahl der Intensivbetten, die Todesfälle und die Ausstattung des Gesundheitssystems. Auf der Basis dieses, nach Ansicht vieler ziemlich undurchsichtigen Systems, kalkuliert das Nationale Gesundheitsinstitut dann wöchentlich die Einteilung in die einzelnen Zonen. Die jetzige Lockerungsentscheidung findet der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, Bruno Zafferro, vertretbar, auch mit Blick auf die internationale Entwicklung. Unser Land befindet sich bei den Infektionszahlen aktuell in Europa im unteren Bereich. Wir haben eine sinkende Tendenz, es ist ein langsamer Rückgang, aber ein Rückgang. Im Vergleich steht Italien zwar etwas schlechter da als Deutschland, aber in der Tat besser als zum Beispiel Großbritannien, Portugal, Spanien oder Frankreich. Als Ziel, um in eine weitgehende Normalität zurückzukehren, gilt in Italien, ähnlich wie in Deutschland, ein Inzidenzwertziel von 50. Dann würden die Beschränkungen fallen, die derzeit auch in den gelben Zonen noch gelten. Unter anderem eine weitgehende Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, sowie das Verbot, ohne besondere Gründe die eigene Region zu verlassen. Das aktuell gültige Ampelsystem, das in fast ganz Italien nun die Wiedereröffnung von Restaurants und Museen erlaubt, ist im Herbst vom mittlerweile gestürzten Ministerpräsidenten Conte eingeführt worden. Nach seinem harten Kurs in der ersten Infektionswelle im Frühjahr hatte Conte die Linie ausgegeben, ein erneuter nationaler Lockdown müsse verhindert werden, weil Italien ihn wirtschaftlich nicht überstehen würde. Der aktuelle Abwärtstrend bei den Infektionen im Land ist nach Ansicht einiger Experten mit Vorsicht zu genießen. Auch wegen der Corona-Mutationen, von denen in Italien allerdings bislang nur wenige festgestellt wurden.
Der Beitrag aus Rom von Jörg Seißelberg. Senioren über 60, chronisch Kranke oder Risikoschwangere, einige der Gruppen, die Anspruch haben auf kostenlose FFP2-Masken. Per Brief haben sie Coupons von den Krankenkassen erhalten, die in den Apotheken dann eingelöst werden können. Aber auch Menschen, die überhaupt nicht in diese Gruppen passen, haben überraschend Post bekommen. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Bereits Verstorbene, kleine Kinder und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder haben einen solchen Brief von ihrer Krankenkasse bekommen. Söder sagte der dpa, er sei da schon etwas überrascht gewesen und werde die Coupons nicht einlösen, sondern zurückgeben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entschuldigte sich für die fehlerhaften Briefe.
Ich kriege den ganzen Tag Rückmeldungen von Leuten, die sagen, warum habe ich jetzt diesen Brief gekriegt? Und andere, die sagen, warum habe ich ihn noch nicht gekriegt? Und ich kann beides aufklären.
Das Problem sei gewesen, dass man erstmal habe herausfinden müssen, wer alles berechtigt ist. Um denjenigen die Coupons schicken zu können, habe man auf die Daten der Krankenkassen zurückgegriffen. Die Krankenkassen sind die offiziellen Absender, auch wenn links oben auf den Briefen die Bundesregierung steht und das Standardanschreiben auch in ihrem Namen verfasst ist. Die Bundesregierung bezahlt die FFP2-Masken aus Steuermitteln und berechtigt sind viele.
Es sind 34,1 Millionen von 80 Millionen, die das bekommen wegen Vorerkrankung oder über 60 Jahre alt.
Also bekommen mehr als 40% aller Bundesbürger diesen Brief. Spahn erklärte, die Krankenkassen verschickten die Briefe auch an jeden, bei dem ein Arzt jemals nur den Verdacht auf Asthma, ein Herz- oder Nierenleiden, Demenz, Schlaganfall oder Krebs gehabt habe. Auch wer schwer an Diabetes erkrankt ist und Risikoschwangere haben Anspruch auf die Masken.
Aber auch eine Diagnose Asthma, Anfall oder Verdacht war dann vielleicht keiner, aber die ist ja erstmal dahinterlegt. Und das führt eben dazu, dass dann der Brief geschickt wurde.
Wer gar nichts von der Diagnose wusste, könne sich bei seinem Arzt oder der Krankenkasse darüber erkundigen. Wer den Brief aber keine Coupons bekommen habe, müsse sich auch an seine Krankenkasse wenden. Wer noch gar keinen Brief bekommen hat, aber berechtigt sei, müsse sich noch etwas gedulden. Und wer einen Brief an einen Verstorbenen bekommen habe, müsse entschuldigen, dass man die Daten von Dezember genommen hat. Der Bundesgesundheitsminister riet auf jeden Fall dazu, die Masken nicht verfallen zu lassen, sondern sie in der Apotheke abzuholen und sie für Besuche bei den Großeltern oder einfach zum Einkaufen zu nutzen, um sich besser vor dem Coronavirus zu schützen.
Großbritannien hat seine Einwanderungsbestimmungen für Millionen Bewohner Hongkongs gelockert und damit den Zorn Pekings auf sich gezogen. Hongkonger Bürger, die einen sogenannten British National Overseas Pass haben, die können seit heute für sich und ihre Angehörigen ein Arbeits- und Aufenthaltsvisum für Großbritannien beantragen, Ruth Kirchner berichtet.
Theoretisch könnten rund 70% der rund 7 Millionen Hongkonger Bürger von den britischen Einreiseerleichterungen Gebrauch machen. Wie viele tatsächlich Anträge stellen werden, ist unklar. Das britische Innenministerium rechnet mit rund 150.000 Anträgen allein in diesem Jahr. Mit den Einreise- und Visumserleichterungen reagiert London auf das nationale Sicherheitsgesetz, das im letzten Sommer in Hongkong in Kraft trat. Es ist der bislang weitestgehende Eingriff in die Autonomierechte der chinesischen Sonderverwaltungsregion und erlaubt die Einschränkung vieler Freiheitsrechte. London erlaubt jetzt allen Hongkongern, die vor der Rückgabe der Kolonie an China, also vor 1997 geboren sind, und ihren Angehörigen für 5 Jahre in Großbritannien zu leben und zu arbeiten. Anschließend können sie die Einbürgerung beantragen. Die chinesische Führung reagierte empört auf das britische Vorgehen und erkennt jetzt sogenannte BNO oder britische Überseepässe von Hongkonger Bürgern nicht mehr an. Das chinesische Vorgehen ist aber eher symbolischer Natur, da BNO-Pässe als Reisedokumente kaum Bedeutung haben und die meisten Bürger ihre Hongkonger Reisepässe nutzen. China erwägt weitere Schritte. Peking-treue Politiker in Hongkong haben vorgeschlagen, all jenen, die jetzt von dem britischen Einreise- und Einwanderungsangebot Gebrauch machen, die chinesische Staatsbürgerschaft zu entziehen.
Ruth Kirchner berichtete. Am Abend ist das Flugzeug in Hamburg gestartet, ein Airbus A350-900. Das Ziel, eine Militärbasis auf den Falklandinseln. Ivo Maruschik erklärt, was diesen Flug so besonders macht.
Von Hamburg zu den Falklandinseln mitten im Südatlantik sind es 13.700 Kilometer. Damit ist es der längste Passagierflug, den die Lufthansa je ohne Zwischenlandung durchgeführt hat. Gegen Mittag deutscher Zeit soll die Maschine in Port Stanley landen. Mit dem Flug sollen 92 Menschen, Wissenschaftler und andere Besatzungsmitglieder zum Forschungsschiff Polarstern gebracht werden, das im Südpolarmeer Klimaforschung betreiben und die Antarktisstation Neumeier 3 versorgen soll. Sowohl die Forscher als auch die Besatzung des Airbus A350 waren 2 Wochen lang in Quarantäne, um sicherzugehen, dass niemand an Bord des Flugs und später des Schiffs mit dem Coronavirus infiziert ist. Normalerweise führt man solche Personalwechsel in Kapstadt durch, aber wegen der Mutation des Coronavirus ist Südafrika gerade keine Option. Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung hat beschlossen, auf die Falklandinseln auszuweichen. Das bringt allerdings diplomatische Verwicklungen, denn immer noch sieht Argentinien die Inselgruppe als Teil seines Territoriums an. Deutschland hatte sowohl britische als auch argentinische Behörden offiziell über die bevorstehende Reise informiert. Argentiniens Regierung reagierte hoch erfreut und erklärte, damit habe Deutschland implizit die Ansprüche Argentiniens auf das britische Überseegebiet anerkannt. Das Auswärtige Amt ist dieser Darstellung allerdings entgegengetreten.
Und dann blicken wir am Ende dieser Sendung noch in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau zusammengestellt von Khaled Naha.
Bund, Länder und Pharmaunternehmen wollen in einer Videokonferenz über die Produktion und Lieferung von Corona-Impfstoffen beraten. Die Beteiligten sprechen von einem Impfgipfel. Der Reutinger Generalanzeiger fasst seine Erwartungen zusammen. Es muss nun ganz genau informiert werden, wann welche Mengen welchen Impfstoffs wohin geliefert werden. Diese drängenden Fragen müssen geklärt werden, doch allzu hoch sollten die Erwartungen nicht sein. Was soll schon ein nationaler Impfgipfel gegen international agierende Pharmaunternehmen bewirken? Jedenfalls muss sich die Politik dem Thema Impfstoffbeschaffung mit mindestens der Disziplin widmen, die sie den Menschen beim Einhalten der Corona-Regeln abverlangt. Auch die Ludwigsburger Kreiszeitung hat bereits Vorstellungen vom Ergebnis des Treffens. Die Botschaft des Gipfels muss sein: Wir haben verstanden. Politisch, strategisch, praktisch wird nun alles daran gesetzt, um die Schwierigkeiten zu beheben. Und zwar von Bund und Ländern gemeinsam. Die gegenseitigen Vorwürfe, auch innerhalb der Großen Koalition, taugen jedenfalls derzeit nur dazu, verbreitete Unzufriedenheit zu vergrößern. Auch die Frankenpost aus Hof hält es für ratsam, dass sich, Zitat, die Teilnehmer nicht zu vollmundigen und blumigen vagen Versprechen verleiten lassen, die sie am Ende mal wieder dann doch nicht halten können. Das würde in der Gesellschaft zu noch mehr Verunsicherung und zu noch mehr Frust führen. Ins Ausland, nach Russland. Dort haben erneut Zehntausende Menschen an Demonstrationen gegen Präsident Putin teilgenommen. Der Tagesspiegel aus Berlin kommt zu folgender Einschätzung der politischen Situation. Der Kreml ist schon jetzt gescheitert mit dem Versuch, den oppositionellen Nawalny auszuschalten. Vor die Wahl gestellt zwischen Exil und Gefängnis hat Nawalny das Gefängnis gewählt und mit dieser Entscheidung offensichtlich vielen den Mut gegeben, aufzustehen. Die Protestbewegung hat Kräfte entwickelt, die der Kreml unterschätzt hat. Und die Volksstimme aus Magdeburg zieht einen Vergleich. Belarus ist zwar gegen Russland ein Krümel auf der Landkarte, es gibt jedoch Parallelen zwischen den Protesten in beiden Ländern. Sie richten sich gegen den jeweiligen Präsidenten und dessen autokratisches System. Es gärt weiter unter der Opposition und Teilen der Bevölkerung. Ähnliches ist in Russland denkbar. Der Machtapparat wird alles tun, um die Leute von den Straßen zu bekommen. Aber mit jeder Gewaltaktion verliert die Administration mehr Vertrauen. Zumal wenn plumpe Propaganda hinzukommt. Plötzlich wird ein Milliardär als Besitzer des vermeintlichen Putin-Schlosses hervorgezaubert. Wohl eher ein Kreml-Märchen.
Das war die Presseschau, zusammengestellt von Khaled Naha, Sprecher Volker Barnik. Und soweit unsere Tageszusammenfassung für heute hier im Deutschlandfunk. Gleich nach dem Sportgespräch geht es weiter mit Fazit und der Radionacht. Da begrüßt Sie meine Kollegin Miriam Kitt. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und sage bis bald. Tschüss.